Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier in unserem Studio wird noch ein wenig getüftelt. Es gibt Live-Musik. Kein Instrument, das Ihnen geläufig ist. Sie hören es vielleicht auch schon. Es geht in Richtung Elektro, denn das Berliner Elektro-Duo A-Kosmos und Heinbach sind bei mir zu Gast, machen Musik mit seltenen wissenschaftlichen Geräten. Wie klingt zum Beispiel ein Nukleartestgerät? Das hören, erforschen und fragen wir in den kommenden 30 Minuten. Schön, dass Sie dabei sind. An der Filmakademie Baden-Württemberg sitzt mit dem Animationsinstitut eine der renommiertesten Ausbildungsstätten für diese Kunstform. Also müsste man ja eigentlich mutmaßen, das sind fantastische Voraussetzungen für Deutschland, für die Animation Made in Germany. Aber der Animationsfilm hierzulande hat noch lange nicht den Stellenwert wie zum Beispiel in Asien, in den USA oder auch anderen europäischen Nachbarländern wie Frankreich oder Polen. Vielleicht liegt es daran, dass in Deutschland Animation immer noch zuerst als Kinderfilm gedacht wird, was ja per se nicht verkehrt ist, aber ein neues deutsches Pixar scheint noch lange nicht in Sicht. Christian Berndt über die Lage des Animationsfilms.
Ich bin Vincent und ich bin ein Walsänger.
Der junge Buckelwal Vincent will das Erbe seines Vaters als Walsänger antreten, aber vorher muss er ein gefährliches Abenteuer bestehen. Der letzte Walsänger, im März in den deutschen Kinos gestartet, ist ambitioniertes Animationskino für die große Leinwand.
In Deutschland ist er ehrlich gesagt nicht so gut gelaufen. Wir sind ein bisschen in der Konkurrenz. Da konnten wir uns nicht so richtig durchsetzen als originärer Stoff. Der ist aber in über 40 Ländern der Welt verkauft. Der läuft auf großen Festivals. Der hat einen Kinostart in den USA.
Im Bereich des Familienfilms wird in Deutschland viel auf Marke und weniger auf originäre Stoffe gesetzt, meint Maite Woköck, Vorsitzende der Sektion Animation in der Produktionsallianz und Geschäftsführerin von Telescope Animation. Das Hamburger Animationsstudio hat Der letzte Walsänger produziert. In anderen Ländern, meint Woköck, kommen deutsche Animationsfilme oft besser an als hierzulande.
Das gibt so eine schöne Statistik, wo Animationsfilme ungefähr 7% der in Deutschland hergestellten Filme ausmachen, aber für über 50% des Boxoffice im Ausland sorgen.
Im heimischen Kino müssen sich deutsche Filme neben den großen Hollywood-Animationsfilmen mit riesigen Budgets behaupten.
Da liegen, sage ich mal, 100 Millionen Euro dazwischen. Das ist, glaube ich, eine ganze Welt. Aber ich weiß auch von unseren amerikanischen Partnern, dass die sehr beeindruckt sind, mit welchen Mitteln wir hier Qualität herstellen.
Beeindruckt war die amerikanische Filmakademie letztes Jahr von einem deutschen Kurzfilm. A Sparrow Song wurde mit dem Studenten-Oscar als bester Animationsfilm ausgezeichnet. Der kunstvoll minimalistisch inszenierte Film erzählt nach einer wahren Begebenheit von einer Witwe in London, die während der Bombardierungen des Zweiten Weltkriegs einen verletzten Vogel findet und gesund pflegt. Regisseur Tobias Eckerlin hat 3 Jahre an seinem Abschlussfilm an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg gearbeitet. Zeitweise waren über 50 Leute daran beteiligt. Animationsfilm ist enorm aufwendig, trotzdem schätzt Eckerlin die Arbeit daran.
Das ist ja ein sehr langsamer und durchdachter Prozess, wo eigentlich nichts dem Zufall überlassen wird. Und das liegt mir persönlich einfach sehr. Es ermöglicht einem halt wirklich alles umzusetzen, was man sich eigentlich nur irgendwie vorstellen kann. Und auch einfach die Art des Zusammenarbeitens. Ich glaube, Animation ist auch mit der kollaborativste Prozess. Und das mag ich eigentlich auch sehr daran.
Das Arbeiten im Team ist eine der fundamentalen Fähigkeiten, die es im Animationsfilm braucht, sagt der Leiter des Animationsinstituts der Filmakademie Baden-Württemberg, Jan Pinkawa.
We ask the students to create their very best work together in teams.
An der Akademie wird den Studierenden empfohlen, im Team zu arbeiten, so Pinkawa. Sie sollen in den Strukturen arbeiten, die sie auch in ihrer künftigen Arbeitswelt vorfinden. Pinkawa hat früher in den Pixar-Studios in den USA gearbeitet und den Oscar-prämierten Animationsfilm Ratatouille mitentwickelt. Als er von der Praxis in die akademische Welt wechseln wollte, war Ludwigsburg für ihn erste Wahl. Auch wenn die Budgets in Hollywood höher sind, steht das Niveau der deutschen Animationstechnik dem in nichts nach, so Pinkawa. Studierende aus Ludwigsburg werden von Studios wie Pixar angeworben. Aber Technik ist nicht das Entscheidende, meint er.
The successes of studios like Pixar is not based on technology. It is based on story, story, story.
Die Erfolge von Studios wie Pixar liegen nicht in der Technik, sondern im Geschichtenerzählen, meint Pinkawa. Den deutschen Studierenden fehle oft das Zutrauen zu den Erzählungen ihres eigenen Landes. Das sollte sich ändern. Schließlich habe Walt Disney vor 100 Jahren in Deutschland nach Filmstoffen gesucht. Dass es hierzulande im Kino eine Dominanz des Kinderfilms bei der Animation gibt, sieht Pinkawa nicht als Nachteil. Animationsfilme für Kinder sind sehr wichtig, weil sie das künftige Erwachsenenpublikum stellen, meint Pinkawa. Die besten Animationsfilmtalente sollten auch Kinderfilme machen. In Hollywood gäbe es diese deutsche Trennung zwischen Erwachsenen- und Kinderanimationsfilmen nicht. Die US-Familienfilme würden sich an Jung und Alt richten. In Ludwigsburg, sagt Pinkawa, wird Animationsfilmkunst auch für ein breites Publikum gelehrt. Die Verbindung vom Erzählen und den Zuschauern sieht er als Kern seiner Lehre.
The more our stories can speak to everybody, the more our work will be a part of the real culture that we live in.
Je mehr unsere Geschichten alle ansprechen, desto mehr sind sie Teil der realen Kultur, in der wir leben, so Pinkawa. Eine der großen Herausforderungen dieser Zeit für den Animationsfilm ist die künstliche Intelligenz. In Ludwigsburg, meint Pinkawa, sollen die Studierenden lernen, KI als Handwerkszeug zu nutzen, aber nicht als Ersatz für die eigene Kreativität. Filme machen, sagt Pinkawa, ist ein sozialer Prozess, mit dem Menschen anderen Menschen erzählen, was es heißt, in dieser Welt zu leben. Und das könnten nur Menschen.
And it will and must be forever a human thing.
Wir fragen uns, wie klingen Nukleartestgeräte? Welchen Sound kann man aus einem meeresbiologischen Filter rausholen? Oder aus einer akustischen Orgel aus der DDR? Vielleicht so. So heißt der Track Rune, befindet sich auf der aktuellen Platte von A. Kosmos und Heinbach. Das ist ein Elektroduo aus Berlin und sie sind live bei mir hier im Studio. Hallo und herzlich willkommen an Sie beide.
Hallo.
Hallo.
A. Kosmos, dahinter verbirgt sich Başak Güner. Heinbach heißt mit bürgerlichem Namen Stefan Götsch. Sie beide jagen Sounds seltenen Synthes und Instrumenten hinterher. Was reizt Sie denn an diesen Testgeräten, an diesen ja, meeresbiologischen Filtern, diese zum Klingen zu bringen?
Ich finde das ganz Besondere daran, dass diese wissenschaftlichen Instrumente es ermöglichen, kleinste Signale aufzuspüren und die unglaublich zu verstärken. Und wenn man das in einem musikalischen Kontext macht, die mit Signalen füttert, für die sie gar nicht gedacht waren, dann fangen diese Geräte an, Fehler zu produzieren. Und der Fehler in dem Fall ist offen eine Verzerrung. Die klingen gut, wenn sie in den Overload gehen, was wir hier beim Radio eigentlich nicht wollen. Aber dann fangen diese Geräte an zu singen.
Mhm. Und für mich haben ein Geräusch ist sehr wichtig, weil sie sind integral von unser Prozess ist. Und die Frage für uns ist, bekämpfen wir die Geräusche oder nehmen wir das an?
Das klingt ja fast poetisch. Also die Geräusche, auch die Fehler, die Verzerrungen integrieren Sie in Ihr Album. Die Platte heißt Gentle Hum. Sie haben es auch gerade schon angesprochen, also sanftes Summen. Wie ist denn da die Zusammenarbeit entstanden?
Ich hatte vor 6 Jahren war das ungefähr plötzlich eine Nachricht auf meinem Instagram. Hey, bist du bei mir um die Ecke? Warum bist du gerade in meiner Straße? So, weil wir beide kannten uns eigentlich über Instagram so ein bisschen, weil sie hat ähnliche Geräte wie ich eben bei sich im Studio und das ist, es gibt vielleicht 5 oder 6, vielleicht mittlerweile 10 Leute, die das machen. Und daher kannten wir uns und dann haben wir festgestellt, dass wir Nachbarn sind.
Ja, und wir treffen uns und dann fangen wir zu spielen an.
Genau, oder? Wir haben Sessions gemacht dann. Ja. Wir haben uns einfach morgens meistens tatsächlich getroffen, weil wir beide
manchmal
morgen...
Manchmal am Abend, oder? Ja,
aber seltener Abend. Seltene. Ja. So, und haben dann unser erstes Album in so einem Prozess entwickelt, den wir rausgefunden haben, was unser Klang ist. Mhm. Und mit diesem Album, wir haben unseren Prozess gefunden und unseren Sound mit dem letzten Album und mit diesem Album konnten wir das Ganze weiterentwickeln.
Apropos Studio. Jetzt wird es ein bisschen konkreter, jetzt wird abgenördet, so sage ich es jetzt mal. Denn aus Ihrem Soundkasten haben Sie ja eigentlich für mich viele verschiedene Instrumente mitgebracht, die wir jetzt auch gleich mal hier zum Klingen bringen werden. Was steht alles hier bei uns im Studio?
Im Studio hier, wir haben ein Mini-Modular-Set, Tape.
Eine Nagra-Tonbandmaschine, ja, genau.
Und dann weiter.
Genau, und das Modularset hat eine Besonderheit, die ganzen Dinge, die ich da im Studio benutze, das ist eine riesige Wand. Ne? Das ist eine ganze Wand, das ist alles groß, das ist gemacht für eben Teilchenbeschleuniger und nicht für den normalen Studiogebrauch. Das habe ich in diesem Modularsystem, sind eine Miniaturvariante, die ich zusammen mit einem Musikinstrumentenhersteller gebaut habe. Und das spielt Baschak. Und ich spiele diese Tonbandmaschine, weil Tonbandschleifen gehören zu meiner Musik und unsere Musik fest dazu. Spielen wir auch live und eine Tonbandschleife. Hört man das jetzt, wenn ich das so schon mache? Dann kann ich hier dieses, da ist die Musik auf dem Band und ich kann es so vor und zurück ziehen und man hört schon, oh, was ist das? Und das ist zum Beispiel die angesprochene Orgel aus der DDR, die ich hier drauf aufgenommen habe. Und so kann ich das Ding überall hin mitnehmen auf diesem kleinen Tonband und spielen.
Und wer jetzt denkt, das ist eine Tonbandschleife, einfach nur vom Begriff her, es sieht tatsächlich auch aus wie eine Schleife, die hier hin und her bewegt wird. Und Baschak, was hast du sozusagen zusätzlich noch dabei? Wie spielst du dein Instrument an?
Hier ist eine Miniatur von Test Equipment und im Studio nutzen wir mit Word Generators. So,
Word Generator, das ist.
Wie sagt man das? Word Generator oder
Word Generator, ja, das ist. Das sagt vielleicht Sequencer. Zwei Leuten was. Das sind Dinge, die erzeugen Pulse, kleine Nachrichtenimpulse. Ja. Und die wurden gemacht in den 70er Jahren, um Logikschaltung in Computersystemen zu testen oder transatlantische Kommunikation.
Und wir machen Rhythmus mit diesen Geräten und in die Postprozess. Ich edit und mixen diese für weiterentwickeln.
Und wie klingt das dann zusammen?
Vielleicht.
Okay, Band ab.
Es macht so viel Spaß, ihnen beiden zuzusehen. Vor allem auch dieses modulare Gerät, das blinkt und ist auch mit so viel bunten Kabeln besetzt.
Es macht auch Spaß, es zu spielen. Es ist schwierig aufzuhören. Ich musste mich gerade kurz stoppen.
Also es ist eine wahnsinnig kreative Arbeit, die ich da auch raushöre. Wann wissen Sie denn, dass, sagen wir mal, ein medizinisches Gerät, das Sie zweckentfremden, ein gutes Instrument ist? Oder ist per se jedes brauchbar?
Trial and Error. Gerade bei angesprochenen medizinischen Instrumenten ist es ganz oft so, die sehen ganz wunderbar aus, sind dann bei der Funktion eher dazu gedacht, Menschen oder Tieren Elektroschocks zu verabreichen oder so. Das schränkt manchmal ihre Sequenz ein. Ich habe noch nicht den James Bond Level erreicht, wo ich so eine Pain Machine bauen müsste. Aber man findet, es gibt einen Tipp. So, wenn ein großer Knopf dran ist, den man drehen kann, ist es meistens gut.
Mhm. Und wenn wir vielleicht auch nochmal inhaltlich auf die Ebene Ihres Albums eingehen, also wir haben ja gerade auch zu Beginn den Track Rune gehört, der hat was Schwebendes und gleichzeitig sich Auflösendes, wie, ich würde auch sagen, so insgesamt das, was wir hier gerade ja zu hören bekommen haben. Aber welches Gefühl wollen Sie vermitteln oder welche Themen sprechen Sie an?
Ich hätte gerne über die Ham, die Annehmen, dass Ham sprechen würde. Ja. Und für die nächste Schritt, ich hätte gerne das offen bleiben für die Audience.
Mhm. Also weiterhin vielleicht nochmal ergänzend, es um dieses Gefühl geht, wie ihr Album ja auch heißt, Gentle Hum, also sanftes Summen, dass man sich immer wieder öffnet und in Kontakt bleibt. Kann man das so übersetzen?
Es geht ganz oft so, dass wir uns ins Studio begeben und dann anfangen, den Maschinen zuzuhören. Und bei mir persönlich ist es ganz oft so, dass ich das Gefühl habe, die Musik ist schon da, ich muss sie nur finden. Und wenn ich mich oder wenn wir uns dann zusammen ransetzen, weil wir spielen einen Großteil des Albums live im Studio ein, dann passiert plötzlich der Moment, dass aus irgendeinem Rauschen, irgendeinem Summen ein Oberton entsteht.
Und der Oberton, und dann wir sammeln diese.
Genau,
ja,
und dann fangen wir den ein.
Ja, wir fangen und dann wir bleiben mit diesen Höhepunkten und dann wir komponieren weiter.
Genau, und das ist das, was passiert. Und das, ich glaube, was dem ganzen Album drunter liegt, ist dieser erste Enthusiasmus, der aus diesen allerersten Begegnungen im Studio mit diesen Songs jeweils neu passiert.
Und wie wird das Ganze dann live übertragen? Also wo vielleicht kann man sie auch live demnächst sehen?
Nächste Woche Sonntag haben wir unsere erste Premiere Berlin Gig und dann machen wir weiter mit Mutec Montreal und dann Stockholm und es geht weiter so. Ja.
Und da Sie sich ja auf Instagram gefunden haben, finden wir Sie sicherlich auch über Instagram. A-Kosmos und Heinbach, Ihr neues Album heißt Gentle Hum. Das haben Sie veröffentlicht. Es geht um äußerst seltene Synthesizer. Und ich danke Ihnen beiden sehr für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Können wir vielleicht nochmal, weil es so viel Spaß macht, auch mir selbst, einmal was hören?
Na klar.
AIDS in Zeiten der Liebe, so heißt eine neue dreiteilige Doku-Serie von Aspekte, gibt's ab Freitag im ZDF zu sehen oder ab morgen in der Mediathek. Basiert auf einer wahren Geschichte, es geht um Liebe, Kunst und HIV und beginnt Anfang der 1980er Jahre in Ost-Berlin und dreht sich um das Leben des Künstlers Heiko Zelchow.
Also wenn ich an ihn denke, dann, dass er wie ein Vulkan war, von einer Energie und Wachheit, die wirklich außergewöhnlich war.
Er hatte einen unheimlichen Charme, sah gut aus und so ein bisschen spitzbübisch.
Wenn der im Raum war, war er dann der Mittelpunkt.
Ja, Heiko hat sein Coming-out gehabt, macht als Bühnenbildner Karriere und darf dann mit seinem Partner 1984 relativ schnell die DDR verlassen. Es geht also auch um das Leben in zwei Systemen, um Freiheit und natürlich auch um die Angst vor der damals tödlichen Krankheit AIDS. Filmemacher und Autor ist Johannes Nichemann und ist jetzt bei mir hier im Studio. Hallo und herzlich willkommen.
Vielen Dank, hallo.
Es gibt sehr viele Interviews, intime Interviews und ihr habt mit Weggefährten von Heiko gesprochen und auch sehr viel Archivmaterial der 80er und 90er Jahre zusammengetragen, ordnet so die AIDS-Krise ein. Alles vor dem Hintergrund der Biografie von Heiko. Warum?
Ich wollte keinen Film machen, der als Thema die AIDS-Krise erzählt, sondern eine Liebesgeschichte erzählen. Und die Geschichte von Heiko Zelchow und Dirk Nawrotzki, seinem Lebensgefährten, ist so außergewöhnlich, so wendungsreich, so interessant, so spannend, spielt in Ost und West, spielt in einer super spannenden Kulturwelt, dass es auf der Hand lag, diese Geschichte zu erzählen, weil die so wahnsinnig faszinierend ist. Und anhand dieser Geschichte kann man eben auch diese AIDS-Krise in den 80er und 90er Jahren ganz fantastisch erzählen.
Mhm. Ja, vor allem wie man mit HIV und AIDS umgeht in der BRD, darüber wird ja viel gestritten. Vieles ist neu, vieles ist auch noch nicht klar, wer ist schuldig, es werden Schuldige gesucht. Und man fragt sich ja auch, inwieweit darf der Staat ins Privatleben eindringen, auch in der DDR. Sind das Fragen, die auch aktuell sind, die man natürlich vor dem ganzen Hintergrund der Corona-Krise auch immer wieder so ein bisschen gespiegelt bekommt?
Also als ich das an dem Film gearbeitet habe, hat mich das natürlich sehr stark an die Corona-Zeiten erinnert. Es gibt eine Talkshow, die ist im Februar 1987 im ZDF gelaufen, in der Politikerinnen, Politiker, also eigentlich jetzt nur Männer und eine Wissenschaftlerin diskutieren. Und da ist die große Frage, safer Sex, ja oder nein, was hilft gegen das HIV-Virus? Und da sind sich eigentlich die Politiker und die großen Wissenschaftler zur Hälfte einig, sagen, Kondome zu verwenden, ein kleines Kondom, das bringt überhaupt nichts. Man muss eigentlich aufhören zu existieren als Homosexueller. Eigentlich ist das der Gruß, den sie da lassen. Und dann gibt es aber einen Menschen, der Deutscher ist, der in San Francisco zuständig war für das AIDS-Thema. Und der hat gesagt, also wir sehen ja ganz deutlich jetzt schon an den anderen Geschlechtskrankheiten, dass die Zahlen sinken. Und ein AIDS-Virus macht ja keinen Bogen ums Kondom, sondern das wird da genauso passieren, auch wenn wir jetzt 1987 das noch nicht absehen können. Und diese Debatte hat natürlich schon sehr daran erinnert, wie wir 2020/21 diskutiert haben.
Ich springe mal in Folge 2, kurz bevor Heiko eigentlich einen großen Auftrag an der Schaubühne in Berlin bekommen hat, erhält er ja die Diagnose AIDS und er lebt auch getrennt von seinen Kindern, die in Ost-Berlin leben und seine damalige Frau oder Ex-Frau sagt an einer Stelle.
Und dann kam dann Karl Herrmann, der hat mich angerufen und hat mir gesagt, du, das geht Heiko nicht gut. Das war dann schon ein Schock für mich, weil ich meine, ich saß auf der anderen Seite der Mauer, das waren ja auch nur 2 Kilometer Entfernung dazwischen. Gleichwohl wusste ich nicht, was da passiert, was da stattfindet. So.
Also einerseits finde ich es total schön, einfach sie zu hören, auch ihre Art, wie sie spricht und wie sie auch fühlt. Und gleichzeitig habe ich mich auch gefragt, ist es natürlich wahrscheinlich immer wieder auch der Versuch, darüber zu sprechen, was es bedeutet, getrennt zu leben in diesen verschiedenen Systemen, aber vielleicht auch nur 150 Meter voneinander entfernt.
Ja, das ist das Absurde. Also Heiko Zolchow und sein Partner Dirk Nawrotzki, die haben sich in Ost-Berlin eigentlich sehr wohl gefühlt. Die hatten ein, muss man wirklich sagen, unfassbar freies Leben. Die haben in der Theaterwelt gelebt, haben mit Castorf gearbeitet zum Beispiel, mit Herbert König, ein sehr wichtiger Regisseur in der DDR gewesen. Und die sind raus, weil sie nicht mehr arbeiten konnten. Es gab keine Möglichkeit für sie mehr am Theater zu arbeiten. Sie waren zu ungenehm dem Staat und durften dann sehr, sehr schnell ausreisen. Und Sabine war dann schon die Ex-Frau von Heiko. Die mussten sich auch wegen dieser Ausreise dann auch offiziell trennen. Sie hatten zwei Kinder zusammen. Und das haben beide nicht gerne gemacht. Also Heiko wollte arbeiten, aber er wollte auch seine Kinder nicht zurücklassen. Die haben sich dann in Prag getroffen. Das war ja möglich, sich dann aus dem Westen und aus dem Osten dort irgendwie zu sehen. Aber es reicht natürlich nicht und auch nicht 4 und 9 Jahre alten Kindern. Und das war schlimm. Mhm. Und natürlich ist er dann ins Krankenhaus gekommen. Und das ist ja das Absurde. Man steht in der Wohnung von Heiko und Dirk. Die ist in so einem Hochhaus in Kreuzberg und sieht den Gendarmenmarkt, den Fernsehturm, die Charité. Man sieht einfach die Stadt und man kann nicht hin. Und das ist das Perverse eigentlich, das nochmal vor Augen führt, wie krank das war, da eine Mauer zwischenzuziehen.
Und auch die Zeit, ja, ich habe es auch schon gesagt, geprägt war von so viel Unsicherheit. Alles war noch so neu und ich meine, es ist in Folge 3, da geht es ja um die Fragen nach der Zukunft. Viele haben eigentlich gar keine, gar keinen Gedanken mehr an die Zukunft. Wie genau besprecht ihr das Thema, also mit Hinblick auch auf das Gefühl einfach, vielleicht morgen nicht mehr existieren zu können?
Also AIDS war sehr lange für die Menschen oder HIV zu haben, den Virus zu haben, positiv zu sein, ein Todesurteil. Also wer 1984, 85, 87 das Virus hatte, konnte sich sicher sein, das war's. Erst 1994 kamen Medikamente, die dann möglich gemacht haben zu leben. Natürlich haben Leute, die das Virus hatten, in der Zwischenzeit abgeschlossen, haben gesagt, einfach, ich lebe jetzt, solange es geht, ich mache keine Altersvorsorge. Und ehrlicherweise war es auch für viele Menschen so, dass sie gesagt haben, ich weiß gar nicht, ob ich es habe, sich testen zu lassen, macht gar keinen Sinn, weil ich muss so leben und davon ausgeben, als hätte ich das Virus. Und wer es hatte oder nicht hatte und sich darauf eingestellt hat, da irgendwie unterzugehen mit dem AIDS-Virus und es dann nicht getan hat, weil die Medikamente kamen, die Hilfe, die krasse Nebenwirkungen hatten, aber die erstmal sehr gut geholfen haben. Für die war es zum Teil sehr schwer, diese verlernte Zukunft anzunehmen. Und das zeigen wir im dritten Teil anhand einer dritten Figur, die dann am Todesbett von Heiko ins Spiel kommt.
Ich habe es, glaube ich, nur einmal ganz kurz mit Sabine, seiner Ex-Frau, touchiert. Aber ich würde gerne nochmal über auch die Mentalität sprechen wollen. Denn ich finde, die Doku hat trotzdem so eine Art von Leichtigkeit, Witz oder Sarkasmus. Einerseits durch Heiko, der ja im Krankenhaus wohl gelegen hat und gesagt haben soll, na, hättet ihr auch nicht gedacht, dass ich der Erste bin. Mhm. Oder ja, einfach auch, man hat es ein bisschen, finde ich, schon bei Sabine rausgehört. Diese, ich weiß es nicht, ist meine Interpretation. Ist das eine ostdeutsche Mentalität, sagen, was ist und sich nicht unterkriegen lassen?
Also es sagen Leute aus Ost und West in der Doku, was ist. Ich weiß nicht, ob es eine ostdeutsche Mentalität ist, weiß gar nicht, ob es sowas gibt. Aber es ist eine Mentalität in dieser Freundesgruppe, die wahnsinnig stark ist, die bis heute zusammenhält. Das sind unfassbar spannende, loyale, tolle, schlaue Leute, die in diesem Freundeskreis sind und waren, zu dieser Familie gehören. Und es ist ganz berührend gewesen. Einer hat gesagt, es ist ja nicht mal eine Chosen Family, sondern es ist eine Family. Also die ist so schicksalshaft auch durch dieses Virus an ihn rangetragen worden. Er kann sich da, also das hat es so zusammengeklebt und deswegen sind sie wie eine Familie.
AIDS in Zeiten der Liebe ist eine deutsch-deutsche Liebes- und auch Krankheitsgeschichte. Eine bewegende und vielschichtige Dokumentation gibt's zu sehen in der ZDF-Mediathek und am Freitag im ZDF, jeweils freitags um 23.30 Uhr.
Genau, also ab heute 20 Uhr im Streamingportal des ZDF und nächste Woche Freitag 23.30 Uhr im ZDF.
Ich sprach mit Filmemacher und Autor Johannes Nichelmann hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Im US-Wahlkampf wurden sie zum Schimpfwort, als US-Vizepräsident J.D. Vance über einen Haufen kinderlosen Katzenfrauen hetzte. Das wiederum hat Frauen wie zum Beispiel US-Star Taylor Swift dazu veranlasst, sich öffentlich als Cat Lady zu outen. Und Regisseurin Julia Rösler und Dramaturgin Silke Merzhäuser von der Werkgruppe 2 haben Frauen aus dem Ruhrgebiet getroffen, die das Leben einer sogenannten Cat Lady führen, also einfach gerne mit Tieren zusammenleben. Und aus den 17 Interviews ist eine dokumentarische Inszenierung entstanden. Hier mal ein, wie ich finde, witziger und gleichzeitig einfühlsamer Ausschnitt.
Ich meine, die Tiere, die haben ja diese bedingungslose Liebe, also normalerweise. Und das ist vielleicht der Unterschied. Die lieben bedingungslos. Die kommen aus dem Hier und Jetzt und die agieren mit dem Gegenüber. Ich meine, das ist ja bei Menschen nicht so. Also meistens ist das ja nicht so. Also die Bedingung, die ist ja meistens dann versteckt dahinter.
Ja, heute findet die Premiere Cat Ladies im Theater Oberhausen statt. Und Julia Rösler vom Theaterkollektiv ist jetzt bei mir im Kompressor-Magazin. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Ja, was sind Ihnen denn in Ihrer Recherche für Frauen begegnet?
Das waren sehr unterschiedliche Frauen. Wichtig vielleicht ist zu wissen, dass das alles Frauen waren zwischen 70 und 85, die ohne Partner oder Partnerin leben, aber mit Haustieren, also mit Hunden oder Katzen. Mhm. Und was vielleicht auch interessant ist zu wissen, obwohl die so verschieden waren, gab es doch so ein paar Themen, die sich durchgezogen haben und die wir auch in mehreren Gesprächen wiedergefunden haben.
Also wenn wir da vielleicht noch mal ein bisschen konkreter werden, haben Sie Beispiele, welche Biografien, Themen sich ja dahinter verbergen, beziehungsweise wo es auch Ähnlichkeiten gab?
Ja, also so eine Annahme vorab oder auch ein Stereotyp, was es ja über Frauen in dieser Lebensphase gibt, ist, dass bestimmt Altersarmut oder auch Alterseinsamkeit große Themen sind. Und für uns war vor allem interessant zu verstehen, dass viele Frauen auch sehr glücklich sind, so über das Leben, was sie jetzt leben können. Und dass Einsamkeit gar nicht so eine große Rolle spielt, sondern dass sie oft auch ganz zufrieden und glücklich sind, jetzt in dieser Phase zu sein, wo sie eben nicht mehr so fremdbestimmt sind und eine viel größere Autonomie auch leben können.
Ja, vielleicht da auch nochmal ein Ausschnitt zum Thema Altersarmut, wie Sie das in Ihrem Stück verhandeln.
Meine Rente ist so was um 800 Euro. Nein, ich hadere mit meinem Leben nicht, das ist hierzu relativ wenig Geld. Ich habe zwei kleine Jobs, das ist genug um mit der Rente. Also insofern, solange ich diese beiden kleinen Honorarjobs habe, geht es mir gut. Ne? Ich habe alles im Überfluss. Bin aber bescheiden, würde ich mal sagen. Verzichte auf Urlaub, wegzufahren. Allein die Fahrt zu meiner Schwester hat mich 500 Euro gekostet, das waren nur 3 Tage. Und der Vermieter will jetzt 538 Euro bezahlt haben, Heizkosten sind gestiegen.
Ja, ich habe ja schon erwähnt, das Stück, das mutet auf jeden Fall auch humorvoll an. Ist es wichtig für Sie im Umgang mit dem Thema Cat Ladies oder Frauen, wie sie ihr Leben gestalten?
Ja, also ich glaube, vor allem ist uns wichtig, die Vielschichtigkeit zu zeigen. Und zu zeigen, dass die Vorstellung, die wir haben, manchmal eben weniger komplex ist als die Wirklichkeit. Und die Leben von diesen Frauen sind eben auch in der jetzigen Phase oft sehr abwechslungsreich. Die erleben viel, die unternehmen viel, machen viel. Und jetzt haben wir gerade diesen Ausschnitt gehört über das Thema Armut. Und das ist natürlich schon was auch schambesetzt ist. Also es gibt auch schmerzvolle Momente in dieser Inszenierung. Aber es gibt eben auch Phasen von großer Leichtigkeit und auch dem Feiern dessen, was man sich erkämpft hat in seinem Leben.
Und wenn man vielleicht auch nochmal auf die Vierbeiner eingeht, man sieht ja auch in dem Stück Menschen, die als Katzen durch die Gegend laufen, springen. Es werden auch Hunde thematisiert. Haben die vielleicht doch auch etwas Universelles an sich, was man ableiten kann im Zusammenleben mit den Tieren?
Ja, ich glaube, das ist die große Hoffnung, dass die ZuschauerInnen das selber rausfinden. Wir haben ja gerade schon diesen einen O-Ton auch gehört. Aber natürlich entstehen da auch lustige Situationen. Und das ist aber auch, ja, das, ohne das so pauschal beschreiben zu wollen, aber also manche sind, haben einfach sehr nahe Beziehungen zu ihren Tieren. Und für manche ist das auch, die sehen das pragmatischer. Letztendlich ist das natürlich auch charakterabhängig.
Mhm. Ich habe mich auch gefragt, Paarbeziehungen gelten gesellschaftlich ja immer noch als Norm. Verhandelt Ihr Stück auch diese Frage nach dem Single-Dasein? Denn es gibt ja auch da zunehmend feministische Diskurse darüber, dass es eine bewusste Entscheidung ist, ohne Partner zu leben.
Also ich finde das auf jeden Fall da ein Ansatzpunkt, ja. Denn das zu erleben, also wie sehr die Frauen das vor allem auch als Befreiung erleben, nicht mehr in diesen eben häufig unglücklichen Ehen zu leben, das ist schon ziemlich eindrucksvoll und gibt auf jeden Fall zu denken, ja.
Und kommen wir nochmal zum Bühnenbild. Es gibt eine übergroße Küche, die Darstellenden oft in pinker Kleidung. Teilweise wirken sie dadurch wie Kinder, weil die Küche einfach so übergroß ist. Vielleicht auch nochmal in ihren eigenen Worten. Wie bringen Sie da die Wirklichkeit auch auf die Bühne?
Also uns hat in dieser überdimensionierten Küche vor allem auch interessiert zu gucken, wie sich eigentlich auch so die Proportionen im eigenen Leben verändern. Also die Küche als ein Ort, der viel mit Leben gefüllt ist in so einer Biografie. Und wenn dann aber Partner ausziehen oder rausgeschmissen werden oder auch versterben oder Kinder ausziehen, bleiben die Frauen zurück in diesen Orten. Und da war das Spiel mit den Dimensionen für uns interessant zu sagen, okay, also vielleicht wirkt dann irgendwann diese große Küche auch, ja, oder die Küche sehr groß und man selbst eher klein. Gleichzeitig gibt es eine Chance, eben auch eher die Proportionen der Tiere einzunehmen.
Cat Ladies ist eine dokumentarische Theaterinszenierung mit Musik von der Werkgruppe 2. Heute findet die Premiere im Theater Oberhausen statt. Ich sprach mit Regisseurin Julia Rösler hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank.